Antonella, du wolltest etwas lesen, was du auf deinem Herzen hattest. Ja, komm bitte. Danach, die Kerstin hatte auch noch was.
Nimmst du auf?
Ja, ich hatte heute Mittag, als ich Bibel gelesen habe, bin ich auf 5. Moses 1 gestoßen, ab Vers 29 ungefähr. Also es geht um die Kundschafter wurden ja ausgesandt, das Land zu erkunden, und dann kamen sie zurück, und das ist das Thema. Und zwar, ich lese mal ab Vers 29 vor. Da sagte ich zu euch: Erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn, euren Gott, der auf dem Weg vor euch herzog, um euch einen Ort auszusuchen. Und es hat mich sehr berührt heute Mittag, dieser Vers, aber trotzdem, Vers 32, trotzdem hatte niemand Vertrauen in den Herrn. Und der Herr sagt, dass er gehört hat, das Murren in den Zelten, sagt er vorher. Und er hat, der Herr, Vers 34, der Herr aber hatte den Lärm eurer Reden gehört. Und ich denke, es ist so auch eine Warnung, oder dass es darum geht, sich abzuwenden, wenn sowas geschehen ist, dass man gemurrt hat, dass man dem Herrn nicht vertraut hat, weil er geht vor uns her und er hat einen Weg für uns. Also er geht vor uns her, und dass wir wirklich dem Herrn vertrauen. Und wenn das nicht so ist, dass man da schnell sich abwendet und umkehrt. Ja, das war mir so sehr stark, also war mir auf dem Herzen, dass der Herr wirklich sehr traurig darüber ist. Ja, aber dass es ja Umkehr gibt. Man kann ja umkehren. Das ist ja das Gute, und dass der Herr das wirklich so, ja, diese Frage, so vertrauen wir ihm, weil ich immer gedacht habe, ja klar, so wie das wie es den Israeliten in der Wüste ging, so dass sie ja gar nicht, obwohl Gott sichtbar vor ihnen herzog, dass man dann ihm nicht vertraut, habe ich mir gedacht, so konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen. Aber als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich einfach gemerkt, so, oh, okay, man kann sehr wohl da einfach nur was sagen oder so, oder gar nicht wirklich Vertrauen haben. Ja.
Sie kamen ja auch alle in der Wüste um. Gott sagt, also man kann sagen, Murren bringt um. Also wenn jemand anfängt zu meckern und zu murren, leitet er gerade seinen Selbstmord ein. Das ist Selbsttötung. Ja, gut. Wenn du in solcher Situation bist, wo du vielleicht meckerst und murrst, dann wende dich ab, tue Buße. Wie sagte ich heute Mittag, heute gegen Abend jemand sagte, wenn ich was verkehrt gemacht habe, ja, ich sage, tu Buße und mach weiter wie bisher. Ja, da wäre es ja keine Buße. Ja, aber oft ist es ja so, wir tun dann über irgendetwas Buße, wenden uns ab. Buße tun nach der Bibel ist Sinnesänderung. Ich habe bisher so gelebt, so gehandelt, davon wende ich mich ab und ich gehe und tue jetzt das Richtige. Das ist einfach Umkehr, Buße. Ja, Kerstin, du hast auch noch was, ein Bild gehabt. Komm, sag es uns. We honor you, Jesus. Micha, du kannst schon mal gucken, ich hatte eine PowerPoint drauf, mir gelegt, ne? Hast du gesehen? Und noch nicht, machst du nicht drauf machen. Nö, nur erzählen, dann, okay. Nur deine Geschichte erzählen. So wie du es mir erzählt hast.
Also ich habe ein Bild gesehen, und zwar sah ich ein Netz, und das war leer, wurde aus dem Wasser gezogen, das war leer. Und ich dachte, warum sind da keine Fische drin? Und dann hat der Herr mich an Lukas 5 erinnert, wo es darum geht, dass Jesus zu den Volksmengen spricht. Und zuvor hatte Simon Petrus die Netze ausgeworfen, die ganze Nacht gefischt und hat nichts gefangen. Und dann war eben das, dass Jesus in das Boot stieg, zu den Leuten gesprochen hat, und als er fertig war, hat er zu Simon Petrus gesagt, und jetzt fahr nochmal raus und werf die Netze nochmal. Und er sagt, aber ich habe doch die ganze Nacht nichts gefangen und ich habe gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin tue ich das. Und er ist rausgefahren, hat die Netze ausgeworfen und die waren voll mit Fischen, so voll, dass sie gerissen sind, die Netze.
Aber auf dein Wort hin will ich es nochmal tun. Und weißt du, das ist, wenn der Herr solche Worte reinlegt in unsere Mitte, dann hat das schon einen Grund. Dann mag es sein, dass du vielleicht in verschiedenen Bereichen, wo auch immer, du wirst es wissen, Dinge versucht hast, vielleicht auch in eigener Kraft, gut gemeintes, und doch ist nichts dabei rausgekommen. Und der Herr sagt, hey, mach's nochmal. Versuch's nochmal. Ich schicke dich nochmal raus. Und du wirst die Netze füllen. Du wirst es einholen. Du wirst die Netze einholen. Mach's nochmal. Ja? Versuch's nochmal. Howard Carpenter hat ja früher mal so ein Lied gesungen. Ne? Hey, versuch's nochmal mit mir. Gott sagt, versuch's nochmal. Geh, mach es nochmal. Wirf nochmal deine Netze aus. Wirf sie nochmal aus. Und du wirst, Gott sagt, ich werde sie füllen. Gott sagt das nicht einfach, um uns ja zu unterhalten. Er sagt, tu es noch einmal. Vielleicht keinen Erfolg gehabt, aber tu es noch mal. Du wirst merken, diesmal wirst du das Netz voll haben. Du wirst die Ernte einholen. Okay?
Jetzt bin ich da. Okay. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe darüber gesprochen, Jünger produzieren Jünger. Und ich hatte ja auch einen Schwerpunktvers mit reingelegt in Johannes 8, 31 bis 32. Da sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und die Wahrheit wird euch erkennen, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und diese Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, und darüber bin ich dann gestolpert, wenn wir allgemein diesen Vers lesen, dann denken wir immer, oder die meisten wahrscheinlich, ordentlich Bibel lesen. Wenn du regelmäßig die Bibel liest, dann bist du im Wort. Ist aber gar nicht wahr. Weil Atheisten lesen auch die Bibel, um uns klar zu machen, es gäbe ja keinen Gott, oder den Glauben madig zu machen. Sind Atheisten dadurch auf einmal, weil sie die Bibel lesen, Jünger? Nein. Satanisten lesen die Bibel, um Dinge für ihre Rituale zu verwenden oder gegen Gott zu lästern. Sind die Satanisten deshalb auf einmal Jünger? Nein. Also, das Lesen der Bibel macht dich überhaupt nicht zu einem Jünger. Es steht auch gar nicht da drin, dass wir die Bibel, es geht gar nicht um Bibellesen, es geht im Wort zu bleiben, nach dem Wort zu handeln. Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes, denn wenn ihr das nur hört und nicht tut, dann betrügt ihr euch selbst. Dann ist euer Glaube tot. So wie ein Leichnam, der ins Grab gelegt wird, so tot ist der Glaube, sagt Jakobus. Also wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Ich sagte letzten Sonntag, wenn wir Gottes Wort tun, dann werden wir das Resultat des Wortes Gottes erleben. Wir werden die Wahrheit erkennen, wir werden merken, tatsächlich, es stimmt. Wir beziehen das ja meistens nur auf blinde Sehen, lahme Gehen, Dämonen werden ausgetrieben, Geistesgaben funktionieren. Aber es gibt einen Bereich, der Gott noch, ja, ich würde von meiner Warte aus sagen, noch viel wichtiger ist, am wichtigsten ist, nämlich, dass wir Menschenfischer sind. Dass wir hergehen, andere zu Jüngern zu machen. Sein Hauptbefehl lautete, geht hin in die ganze Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Und wenn wir jetzt hergehen und andere Menschen zu Jüngern Jesu machen, dann bleiben wir im Wort. Ein Christ, der andere Menschen nicht zu Christus führt, sie nicht zu Jesus ruft, ist kein Jünger. Er bleibt auch nicht im Wort. Denn im Wort bleiben bedeutet, ich tue das, was mein Meister sagt. Ich sagte, das Wort Jünger, Mathetes, heißt ja Schüler. Schüler. Das ist, wir haben das Wort Jünger in unseren Bibelübersetzungen, beides Jünger, aber es bedeutet vor allem ein Schüler zu sein, ein Lernender zu sein. Und Jesus sagt, ihr sollt meine Schüler sein, ich habe euch gerufen, ich habe euch in meine Nachfolge gerufen und ich will euch jetzt führen und zeigen, wie ihr andere in meine Nachfolge bleibt. Hingehen in alle Welt und alle Menschen zu Jüngern zu machen, das bedeutet im Wort bleiben. Wenn der Herr sagt, gehe und lege deine Hand auf die Kranken und bete mit ihnen, dass sie gesund werden, wenn ich das tue, dann bleibe ich im Wort. Wenn ich es nicht tue, bleibe ich nicht im Wort. Wenn der Herr sagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn und ich reize meine Kinder zum Zorn, dann bleibe ich nicht im Wort. Im Wort bleiben heißt, das zu tun, was er sagt. Und er sagt, wenn du meinem Wort bleibst, dann zeigst du dadurch, dass du tatsächlich mein Schüler bist, mein Jünger bist, denn du tust jetzt, was ich dich gelehrt habe. Und er sagt, und dann wirst du die Wahrheit erkennen, du wirst erkennen, tatsächlich, wenn ich zu Menschen rede, dass die gute Nachricht, das Evangelium weiterbringe, Menschen bekehren sich. Wir wollen ja meistens alles so tun, wir wollen predigen und dann pushen und den anderen dazu bringen, so und jetzt musst du tun, was ich gesagt habe, bekehr dich. Aber das ist eigentlich schon gar nicht mehr so unser Bereich, Leute jetzt zu drängen, wo reinzuschieben, weil der Herr sagt, Jesus sagte, dass wir reden werden, wir predigen werden, wir die gute Nachricht weitergeben und der Heilige Geist wird überführen, überzeugen. Es ist sein Werk zu überführen. Und er sagt, der Heilige Geist wird überführen von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich, dass ich zum Vater gehe, über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also im Worte bleiben. Ich tue, was Jesus sagt. Das heißt, ich predige und ich erwarte jetzt, dass der Herr es tut. Oder wir lesen dann in Markus zum Beispiel, sie aber gingen hin und folgten diesem Befehl Jesu und predigten überall. Und dann heißt es, und der Herr bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das heißt, wenn du und ich das Evangelium nicht zu den Menschen bringen, gibt es nichts, was der Herr bei uns bestätigen kann. Versteht ihr? Also, wenn wir nicht predigen, wirst du niemals erfahren, wenn du das die gute Nachricht nicht wiederbringst, weitergibst, wirst du niemals erfahren, boah, der Heilige Geist nimmt meine Worte und überführt Menschen, überzeugt Menschen von der Wahrheit. Wirst du diese Erfahrung nicht machen. Aber wenn du anfängst, ein Zeugnis zu geben, Jesus zu verkünden, dann merkst du, wie der Heilige Geist an diesem Menschen was tut, er überführt wird und du erkennst, tatsächlich, die Wahrheit ist die Wahrheit. Denn die Summe deines Wortes ist Wahrheit. So, du gehst hin und du legst einem Kranken die Hand auf und betest mit ihm. Und du siehst, wow, der Herr heilt ihn und so. Und der Herr macht ihn gesund. Und das ist, Markus sagt, sie aber gingen hin, predigten und heilten. Und der Herr, sie gingen hin, taten ihren Teil. Und der Herr bestätigte sein Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Der Herr sagt, gib mir deine Hände, dass ich segnen kann, dass Heilung geschehen kann. Ich werde das Wunder tun. Du kannst deine fleischigen Hände so viel auf Körper legen, wie du willst. Du wirst dadurch keine Heilung hervorquetschen. Aber zu wissen, ich lege meine Hand auf und Jesus, jetzt kommst du mit deinem Teil dabei. Und vor allem, er lebt ja in uns, sagt die Bibel, die wir an Christus glauben. So, also wir verkündigen die gute Nachricht und der Herr sagt, trag mich zu den Menschen. Trag mich auf die Straßen, trag mich zu deinen Nachbarn, trag mich überall dahin, wo ich hingehen möchte. Denn der Herr ist unsichtbar und wir sind sichtbar, aber wir sind sein Brief, der Brief Christi von allen Menschen gelesen. So, also du betest mit jemand und weißt, und der Herr wird es jetzt bestätigen mit Heilung. Was erkennst du? Tatsächlich, es ist die Wahrheit, wenn man mit Kranken betet, werden sie gesund. Du erkennst die Wahrheit, die er gesprochen hat, ist die Wahrheit. Wenn ihr meinem Wort bleibt, wenn ich sage, ich weiß nicht, aber wenn ich bete und nachher passiert nichts, da stehe ich dumm da, wie sehe ich dann aus? Nee, lieber lasse ich's. Oh Herr, ich bete von hier aus still im Innerlichen, segne und heile und mache. Und dann, was wird geschehen? Gar nichts. Du wirst nicht erkennen können, nicht die Erfahrung machen, dass die Wahrheit die Wahrheit ist. Die Wahrheit, Abraham erkannte seine Frau Sarah, Isaac erkannte seine Frau und so weiter. Dieses Erkennen heißt Intimität, Gemeinschaft haben, Beziehung haben. Wenn du das Wort tust, dann wirst du erfahren, wie der Herr das bestätigt und wirkt. Und du wirst erkennen, dieses Wort, du wirst eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit diesem Wort und mit dem Herrn haben. Wirst merken, wow, das funktioniert, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und diese erkannte Wahrheit, die wird dich frei machen. Und diese Wahrheit wird euch frei machen. Was merkst du? Ich gebe an den Zeugnis, tatsächlich der Heilige Geist überführt. Du erkennst das und sagst, wow. Und was macht es dich? Frei. Es macht dich frei. Jetzt werde ich mehr predigen. Jetzt werde ich noch mehr von Jesus weitersagen. Und du selber wirst dadurch frei, dadurch, dass du diese Erfahrung machst. Du betest mit einem Kranken und er wird gesund. Du sagst, wow, die Wahrheit ist die Wahrheit. Ich erkenne, das ist wahr, was Jesus gesagt hat. Und was macht es? Es macht dich frei, noch mehr mit Kranken zu beten. Und so, versteht ihr, was ich meine? Und er sagt, Jünger produzieren Jünger. Das war mein Thema letzte Woche. Jünger produzieren Jünger. Wenn jemand keine Jünger macht, ist er an sich kein Jünger. Oder er ist ein unfruchtbarer Jünger. Oder ein fauler Jünger. Aber eigentlich ist er kein Jünger. Weil die Schrift sagt, der Jünger, der Schüler wird tun, was sein Meister tut. Und ich will mit euch ein paar Bibelstellen jetzt gleich lesen. Einfach mal zeigen, wie so eine Jüngerschaftsrevolution ausgelöst wurde. Nämlich, nachdem der Heilige Geist gefallen war und die Gemeinde in Jerusalem gestartet wurde. Eine regelrechte Jüngerschaftsevangelisation. Wir werden einfach beten, wir werden merken, das geht durch die ganze Apostelgeschichte bis zum Schluss durch. Und da ist einfach nur das Schlusswort von Lukas ist ungehindert. Das ist so wie so ein Ausrufezeichen, das er setzt. Es geht ungehindert weiter. Es geht weiter seinen Gang. Schauen wir mal, wie das so anfing mit so einer Bewegung. Überall auf der Welt, auf der ganzen Welt, kommen Tausende, Hunderttausende zum Glauben. Aber in unserer westlichen Welt passiert so gut wie gar nichts. Und je mehr ich mich damit befasse, bin ich zu der Überzeugung gekommen, wir leben in Wirklichkeit nicht als Jünger. Wir halten einen frommen Kirchenbetrieb, auch wenn er freikirchlich ist, wir halten einfach einen Betrieb aufrecht. Wir sind froh und stolz über unsere tollen Worship-Veranstaltungen. Der Herbert predigt manchmal auch ganz gut, kann man vielleicht zufrieden sein. Manchmal würde ich es vielleicht anders machen wie er und anders predigen. Ich lade dich ein, komm und predige. Also, wie auch immer, der Herbert, wie auch immer, wir haben Vorschläge, wie könnte man Gottesdienste verbessern, vielleicht dem Lobpreisteam auch noch einen Rat geben, wie wir mehr knisternde Atmosphäre reinbringen. Und dann irgendwie, dann knistert es zwei Wochen, aber dann haben wir uns an dieses Knistern gewöhnt und dann hat es sich schon wieder ausgeknistert und wir suchen das neue Knistern. Und wir sind eigentlich nicht Jünger Jesu, denn der Jünger Jesu ist berufen, ein Menschenfischer zu sein. Und ich befasse mich in letzter Zeit ja ganz stark mit diesem Bereich. Und ich merke, überall in der Welt, wo Gemeinde Jesu wächst, sind die normalen Gläubigen am Evangelisieren. Sie haben eigentlich zwei Schritte, die sie tun, oder zwei Dinge, die sie tun. Erstens, sie folgen Jesus ganz nach. Sie verlassen tatsächlich ihr Leben, das sie kaputt gemacht hat. Und sie sagen, jetzt folge ich Jesus nach. Und einen zweiten Schwerpunkt, den sie überall auf der Welt haben, ist, sie werden sofort Menschenfischer. Sie sind befreit worden aus ihrer Situation, los von der Sünde, los von Bindungen, Ketten und dergleichen. Sie sind los von ihren Zwängen geworden und sofort fangen sie an, das anderen Menschen zu erzählen. Und diese Menschen, denen sie es erzählen, diese Menschen erleben auch Jesus. Und sie merken, wow, dieser Jesus macht wirklich frei. Und diese neuen Christen erzählen es auch weiter und es explodiert. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten habe ich einen Film in YouTube angeschaut. Da war ein junges Mädchen, ich glaube, es war in Dänemark. Das hat sich dort bekehrt und hat Jesus so toll erlebt, so dass sie also herging und auf den Straßen anfing, Menschen, die krank waren, anzusprechen, mit ihnen zu beten. Das Resultat war, diese Menschen auf den Straßen wurden gesund. Als sie jemand fragte, ja, ob sie hier jetzt so nach dem Motto, ich weiß nicht mal, lege nicht hundertprozentig auf die Sätze so Wert, aber der Sinn, den ich da behalten habe, es war auch mit Englisch und so weiter und so fort, der Sinn war, sie sagt, ja, tust du, was Jesus sagt, geht hin und heilt die Kranken? Nö, sagt sie, ich tue das ganz einfach. Ich merke nur, Jesus macht sowas und wenn man mit Kranken betet, werden sie gesund und dann mache ich das einfach. Verstehst du? Ohne große Theologie. Sie hat keine Bibelschule besucht. Es ist ja eher heute so, je länger wir vielleicht auf einem theologischen Seminar sind, umso ungläubiger sind wir am Schluss. Dass der Glaube und der Enthusiasmus, den wir vorhatten, mit dem wir reinkamen, unser Studium begonnen haben, sagen, wow, mit diesem Jesus kann ich alles. Aber wenn du deine Ausbildung fertig hast, dann sind auch alle diese Eventualitäten, warum es nicht gehen könnte, nicht gelingen könnte und nicht immer passiert und der Herr auch manchmal so will und manchmal gar nicht will und manchmal will er sein Wort nicht tun. So, dann haben wir diese ganze Latte an Ausreden. Aber es ist auf meinem Herzen, ich wünsche mir, dass wir diese Stadt Darmstadt und unser Land wirklich, ja, wie es hier geschrieben hat, beeinflussen und nicht nur beeinflussen, sondern verändern. Und du und ich, wir können das. Du und ich, wir können das. Als die Gemeinde Jesu begann, haben das ganz einfache Menschen getan. In Apostelgeschichte 2,41 heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, oder wörtlich wurden getauft, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000. Was erlebten die Jünger? Petrus predigte. Und wer seine Predigt anschaut, der merkt, das war ein Mix von Verben. Manchmal ist Petrus in der Predigt und sagt, da geht er ganz knallhart und sagt, ihr habt ihn umgebracht, ihr seid alle Mörder. Und dann bringt er sie so richtig in Schwierigkeiten. Und auf einmal fällt er wieder ab in seinem Ton und sagt er, aber ihr habt es ja nicht gewusst, es war Unwissenheit. Aber das rettet euch jetzt nicht. Dann geht er wieder straight ran und sagt, und jetzt bekehrt euch, sonst kommt ihr ins Gericht, nach dem Motto. Er predigt die Wahrheit und was geschieht? Der Heilige Geist berührt die Menschen und 3000 werden nach dieser Predigt gläubig und lassen sich taufen. 3000 Menschen. Was erlebten sie? Sie erlebten, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet predigen, ihr werdet meine Jünger sein, ihr werdet im Wort bleiben, ihr werdet tun, was ich euch aufgetragen habe und ich werde es bestätigen. Ich werde es hervorbringen. Und Jesus will das hervorbringen. Ich sagte Markus, schon mal früher im Markus-Evangelium steht geschrieben, sie gingen und predigten überall, der Herr bestätigte, wirkte mit ihnen zusammen. Dieses im Markus am Schluss, da ist es so, es war wie Kollegen, als wenn Jesus und der einzelne Jünger Kollegen waren. Sie arbeiteten am selben Job. Der Jünger sprach, der Meister überführte, handelte, berührte, wirkte das Wunder. Und ich glaube, dass wir heute so sehr auch auf uns gestellt sind. Wir denken, wenn ich das jetzt tue und es passiert nicht. Es ist richtig, wenn nur du beteiligt bist und nur du es tust, wird es nicht passieren. Aber wenn du es tust, was dein Part ist, dein Part erledigst und jetzt glaubst, Jesus wird seinen jetzt auch tun, dann wirst du das Wunder erleben. Versteht ihr? Es ist eine Sache, ihm zu glauben oder zu vertrauen, nicht zu vertrauen. Wir hörten es ja auch in den Worten davor. So, also sie predigten und sie erlebten es so. Dann Apostelgeschichte 2,47. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Täglich. Ja, wo erleben wir das in Europa? Wo erleben wir das bei uns? Täglich, überleg mal, täglich kämen hier Leute hinzu, täglich. Und wenn dann nicht täglich Leute hinzukommen, dann müssen wir uns doch selber die Frage stellen, warum ist das so? Wir müssen uns die Frage stellen, warum erleben wir das so nicht? Warum sind die Dinge nicht? Täglich tat der Herr hinzu. Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 4,4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Also ihr merkt, die Gemeinde Jesu geht voran, Die Jünger fangen an zu evangelisieren. Wir wissen zum Beispiel, dass sie sich ganz stark sozial engagierten. Zum Beispiel gab es Leute, die hatten ihr Haus, aber die hatten noch einen Acker, den sie nicht unbedingt brauchten. Dann haben sie den Acker verkauft und haben das für Bedürftige gespendet. Oder sie hatten zu viel irgendwelche Sachen, die sagten, Mensch, ich würde mal heute sagen, jetzt dreiköpfige Familie, wir haben drei Autos, aber wir kämen auch mit zwei klar. Wir verkaufen eins und das andere geben wir einfach für das Reich Gottes oder für die Bedürftigen. Das wäre ein totales Umdenken. Aber so lebten diese Gläubigen, so handelten sie. Ich habe zwei Mäntel, ich brauche nicht unbedingt zwei. Ich gebe dem einen, der keinen hat und trage erstmal meinen auf. Und dann wird der Herr, selbst wenn ich knapp bei Kasse bin, wird er mir schon helfen, dafür sorgen, dass ich auch wieder meinen zweiten kriege. Aber wir wollen ja Reserven schaffen. Wir wollen eigentlich irdische Sicherheit und nicht im Glauben leben. Wir lesen weiter, Apostelgeschichte 5,14. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Scharen. Du siehst, da ist nicht mal Stopp. Irgendwie die Gemeinde, jetzt in Jerusalem, sie waren alle schön und glückselig vereint. Sie trafen sich am Tag in den Tempel, im Tempel, hatten dort ihre Gottesdienste, ihre Lehreinheiten, ihre Worship-Zeiten. Das heißt, sie trafen sich auch öffentlich. Und in den Häusern abends waren sie privat zusammen und teilten miteinander das Wort Gottes, studierten das Wort Gottes. Sie waren ein Herz und eine Seele. So, also ständig kommen neue hinzu. Ständig. Apostelgeschichte 6,1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Es geht immer weiter, es wird immer mehr. Und ich schaue mir an und sage, warum wird es nicht mehr? Was ist los? Warum wird es bei uns nicht mehr? Apostelgeschichte 6,7. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wir sehen, es geht immer, immer mehr. Es ist nicht, wir haben jetzt mal so eine Welle der Erweckung erlebt. Da haben sich mal 10, 15 Leute bekehrt. Halleluja. 10, 15 Leute haben Jesus kennengelernt. Wir können doch so dankbar sein, dass der Herr diese 10, 15 hinzugetan hat. Die Urgemeinde hätte gedacht, sie wären irgendwie krank, da stimmt was nicht. Denn täglich kamen hinzu. Und das möchte ich, dass wir uns das anschauen. Ich schaue mir das an, dass du dir das anschaust. Und dass wir zu Gott gehen und sagen, Gott, wir wollen zurück wieder zu echter Jüngerschaft. Und zwar zu einem Leben in Jüngerschaft, wie du, Herr, es dir vorstellst. Und nicht, wie ich es mir meine oder in meiner eigenen Theologie mir zusammengebastelt habe. Wisst ihr, Leute sind heute so viel und bezeichnen es im Wort zu sein. Ich sagte ja am Schluss des Gottesdienstes letzte Woche, was Leute manchmal für Unsinn verbreiten. Das sagte neulich jemand, da geht es, ihr erlebt keine Heilung, weil ihr falsch betet. Ihr müsst ganz einfach lernen, dass ihr das himmlische Lager anzapft. Weil im Himmel hat Gott ein ganzes Lager von Augen und Ohren und Beinen und Armen. Wenn dir also ein Bein verloren gegangen ist, dann musst du nur Gott bitten und er wird aus seinem Lager dir ein neues Bein holen. Und diese Leute bezeichnen das, sie wären im Wort. Entschuldige, hast du sowas schon mal in deiner Bibel gefunden? Ich habe das da nicht gefunden, das ist Unsinn. Verstehe, ich will komme zu Gott und will Heilung, da holt er mir doch nicht so ein verstaubtes Ding aus dem Lager. Verstehe? Und ich will Heilung von Gott, und da geht Gott hin und sagt, Engel sowieso, flieg mal da hoch. Lager A1, Auge für die Braunaugigen. Also, Entschuldigung, sagt der Herr, ich sehe, da ist auch ein bisschen Grau mit drin. Verstehe? Ich meine, weißt du, was die Bibel sagt? Gott ist ein Schöpfer. Gott macht Dinge neu. Gott, das ist Unsinn, also das steht nicht in der Bibel. Zeig mir, wo in der Bibel steht, dass da ein Lager voll Beine liegen. Oder ein Lager voll Augen liegen. Wisst ihr, und Leute beschäftigen sich mit so einem dummen Zeug und wundern sich, dass es überhaupt nicht vorangeht. Wenn du sowas hörst, es steht nicht in der Bibel, vergiss es. Gott hat es nicht nötig, Lager anzulegen. Er macht immer wieder Dinge frisch und neu. Und wenn dein Auge ein Problem hat, dann sagt er nicht, oh, ich hole mir mal Schleifmaschine vom Himmel und laser dein Auge wieder klar oder wie auch immer. Der sagt, nein, komm, ich bringe das in Ordnung, ich mache das schon. Also bitte, springt nicht auf jeden Zug. Das ist ja so ein bisschen so die Eigenart von Charismatikern und pfingstlichen Charismatikern. Da kommt irgendjemand, der Herr hat mir gezeigt, der hat ein Riesenlager. Und was? Ohne nachzuprüfen gehen die Leute durch die Welt. Ja, da war ein Prophet bei uns, der hat gesagt, im Himmel hat Gott ein Lager. Ich frage mich nur, welcher Prophet das war. Also von Gott war es auf jeden Fall nicht. Denn Gott erklärt, macht nicht so einen Unsinn. Gott macht nicht so dummes Zeug. Also das ist nicht im Wort sein. Im Wort sein heißt, was hat mein Meister in seinem Wort mir hinterlassen? Das schaue ich an. Ich bin sein Schüler. Da will ich von lernen. Und da will ich mit reingehen. Diese Dinge will ich tun. Ich bin ein Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler. Viele, eine große Menge, auch der Priester kam zum Glauben. Apostelgeschichte 9,31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also so hat die ganze Gemeinde, und wir haben auch wieder hier, wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich. Immer wieder, es vermehrt sich. Es vermehrt sich. Ihr seht, die Apostelgeschichte sind wir 9, wir sind im ersten Drittel. So, immer wieder Wachstum. Apostelgeschichte 11,21, und das Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Eine große Zahl. Wieder eine große Zahl. Ich will euch einfach diese Bibelstelle mal zeigen. Geht immer weiter. Es war nicht mal so ein Jerusalem-Event. Da passierte was. Leute bekehrten sich und danach wurde der Status quo irgendwie erhalten. Irgendwie wollen wir jetzt sehen, dass wir gemütliche, ordentliche Gottesdienste feiern. Apostelgeschichte 13,49, das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Na klar, wir haben in unserer Gemeinde das Go-Team, die Straßenkirche. Ich meine, dafür lieben wir ja die Daniela, dass sie das leitet und macht. Und das ist doch praktisch. Daniela und ein paar Leute, die evangelisieren bei uns, jede Woche auf der Straße. Das verschafft uns das Alibi, wir müssen nicht mitmachen. Wir können sitzen, denn wir als Gemeinde, wir haben ein Go-Team. Die gehen, ich sitze. Die gehen und ich sitze. Verstehe? Aber Jesus hat uns alle zu Menschenfischern berufen. Jeden Einzelnen, wo immer wir sind. Und ich bin mir dessen bewusst, wenn du an der Uni bist, dann müsste dort ein Bibelkreis entstehen. An deiner Arbeitsstelle, wo immer du arbeitest, da müsste ein Bibelkreis entstehen. Da müssten Gläubige sich finden, um miteinander zu beten. Das war für die Urgemeinde normal. Ist auch da, wo heute Menschen sich in Scharen bekehren, Normalität. Apostelgeschichte 14,21. Und als sie in jeder Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Ihr seht immer, überall, wo sie hinkommen, sie machen wieder viele zu Jüngern. Apostelgeschichte 16,5, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Die Gemeinden, inzwischen waren ja Gemeinden in den Nationen, alle Gemeinden nahmen zu. Wo haben wir Gemeindewachstum? Natürlich, die Statistiker sagen ganz klar, in Deutschland gibt es zwei Gemeinden, die Wachstum verzeichnen. Das ist einmal sind es die Pfingstler und FEG verzeichnet Wachstum. So, aber wenn wir das mal anschauen, sind es wirklich Bekehrte? Ich erinnere mich, oder ich denke nur an unsere eigene Kirchengemeinde, an unsere BFP. Wodurch wachsen wir? Wir wachsen ganz stark dadurch, dass Ausländergemeinden sich uns im Bund anschließen. Dadurch wachsen wir ganz stark. Aber die normale deutsche Gemeinde, auch Pfingstgemeinde, hat eigentlich kein Wachstum durch Bekehrung, dadurch, dass Menschen neu Jesus kennenlernen. Vor längerer Zeit im FEG-Bereich, da war ein Artikel in Idea, da wuchs es ganz stark, weil so viele Gläubige in der Kirche mit der Kirche unzufrieden sind sie einfach in die FEG gewechselt, weil sie da nicht unbedingt die Glaubenstaufe nachvollziehen mussten, sondern auch in weiten Bereichen ihre Babytaufe akzeptiert wurde. Das ist für mich alles kein Wachstum. Wachstum ist, wenn Leute neu zum Glauben kommen, wenn Leute sich bekehren, wenn Leute, die verloren waren, gerettet werden. Dann spreche ich von Wachstum. Alles andere ist eine Umverteilung oder eine Zuwanderung, die wir natürlich auch sagen, okay, wir sind froh, dass wir ein Viertel der Gemeinden oder über ein Viertel der Gemeinden, ne, sind es in unserem BFP, sind Ausländergemeinden inzwischen. Ja? So, aber das ist kein Wachstum durch Bekehrung. So. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Täglich. Apostelgeschichte 19, 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig, also Paulus, 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er, also Paulus, sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Überleg mal, welch eine Aktivität. 2 Jahre ist Paulus dort in der Schule des Tyrannus, hat das wohl angemietet, nachdem es da Stress und Ärger gab mit den Juden. So, und dann hat er angefangen zu predigen und die Leute zu lehren. Die Leute kamen in seine Veranstaltungen, sie trafen sich täglich und diese Leute gingen wieder in ihre Dörfer, in ihre Landstriche, auf ihre Gehöfte und sie verkündigten das, was Paulus ihnen verkündigt hatte, was sie erlebt hatten, dass dieser Jesus lebt, dass dieser Jesus wirklich der Herr ist und dass er befreit und Sünden vergibt. Das, was sie erlebt hatten, sie gingen sofort und brachten es in ihre Dörfer. In 2 Jahren war der ganze Bereich von Kleinasien beeinflusst und verändert. In zwei Jahren. Aber wir merken, dass die Gläubigen unterwegs waren. So, wir schauen weiter. Apostelgeschichte 19, 20. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Das Wort des Herrn mit Macht bezieht sich natürlich auch ganz klar, es weitete sich aus, mehr Leute nahmen das Wort an. Apostelgeschichte 19, 26. Ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Überleg mal, was die ihm für ein Zeugnis ausstellen. Dieser Paulus, nicht nur in Ephesus, beinahe in ganz Asien, hat eine ganze Volksmenge überredet, mit Jesus zu gehen. Er hat es überzeugt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In 2 Jahren. Und das gab Ärger, das gab Zoff. Und wir wissen, wie oft Paulus blutig geschlagen war, geprügelt war, eingesperrt in Gefängnissen, rauskam aus dem Gefängnis, weiter predigte. Wieder geschlagen, eingesperrt, rausgekommen, wieder weiter gepredigt. Das war die Haltung der ersten Gläubigen. Warum? Sie waren Schüler. Ihr Meister hatte gesagt, geht und predigt überall. Sagt es allen Menschen. Das war, was ihr Meister ihnen gesagt hatte. Und da sie gehorsame Schüler waren, gingen sie und taten ganz einfach, was der Herr gesagt hatte. Apostelgeschichte 28, 30 bis 31. Paulus war inzwischen in Rom. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Also wir merken, er konnte es nicht lassen. Paulus sagt, die Liebe des Christus, das, was ich erlebt habe, seine Liebe, der ich ein Obersünder war, ich habe ihn erlebt und diese Liebe Christi drängt mich an, denn das Gleiche zu sagen, dass hier der Befreier und Retter der Welt ist und wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die ersten Jünger blieben am Ball. Das hat Einfluss genommen auf die Gesellschaft. Ich will euch da noch mal was lesen. Brauche ich mal Brillen, okay. Wir haben ja als Gläubige und sicherlich auch bei uns sehr oft strapaziert. Wir müssen Wunder tun, Kranke heilen, Dämonen austreiben, uns falsche Engelgeschichten aufbinden lassen und was weiß ich alles. Aber weißt du, der Hauptfokus der ersten Gemeinde war, der Gläubigen, Jesus zu verkündigen. Heilung, Befreiung, Dämonenaustreibung war ein Nebenprodukt während ihrer Tätigkeit. Warum erleben wir draußen in der Gesellschaft keine Heilung, keine Befreiung? Weil wir nicht zur Gesellschaft gehen. Und so rufen wir in der Gemeinde auf für Heilung. Die Bibel sagt, ruft die Kranken der Gemeinde, sollen die Ältesten rufen, dass sie mit ihnen beten. Aber irgendwie müssen wir ja diesen Auftrag in Schwung halten. Und so bebeten wir uns selber. Da wir nicht ernsthaft krank sind, dann kommen wir halt mit dem Schnupfen. Also, oder wir kommen, kannst du für mich beten, ich bin krank, was hast du? Mir kratzt mal Hals. Ja, ist das wirklich eine Krankheit? Gut, dafür beten wir auch, der Herr rührt da auch an. Merkt ihr, wir sind so introvertiert. Alles dreht sich um uns in unseren Mauern. Aber die erste Gemeinde, sie war draußen. Sie war in den Häusern. Sie war auf den Straßen. Sie war auf den Märkten und nicht zu Hause. Lehrer der Apostelgeschichte stimmen darin überein. Diese Bewegung geschah in der Kraft des Heiligen Geistes durch das Leben normaler Menschen, die erst seit Monaten oder vielleicht sogar erst seit Wochen an Jesus glaubten, jedoch durch die Apostel oder andere Christen gelehrt und ausgerüstet worden waren. Eine Jüngerschaftsrevolution löste einen Feuersturm von Liebe angetriebenen evangelistischen Eifers und glühenden Gehorsams aus, der das Reich Gottes in die entlegensten Orte der damals bekannten Welt brachte, und das innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte. In jedem Winkel der damaligen Welt. Plinius, der Gouverneur der weit entfernten Provinz von Bithynien, schrieb, ich habe es hier nochmal mir aus, also dieser Wachstum in der Apostelgeschichte, von dem wir lasen, diese Ausbreitung geschah insgesamt innerhalb von 20 Jahren. Okay, ich lese es mal vor, das ist nicht gut zu lesen. Plinius, der Gouverneur der weit entfernten Provinz Bithynien, schrieb an Kaiser Trajan etwa 50 Jahre später, also 50 Jahre nach diesem, was wir gerade gelesen haben. Es ging darum, die Christen zu befragen. Wir haben es heute gehört, wie Christen in anderen Ländern befragt werden, verhört werden. Man nennt das ja Befragung und nicht Verhör. Ich habe daher die Befragung der Christen eingestellt und beeile mich, dich um Rat zu fragen. So schreibt er an Kaiser Trajan, der Plinius, der Gouverneur von Bithynien. Die Sache scheint es mir zu rechtfertigen, dich zu konsultieren, besonders wegen der hohen Zahl der Betroffenen. Denn Personen jeden Alters und Ranges sowie beiderlei Geschlechts sind gefährdet oder werden gefährdet sein. Die Seuche dieses Aberglaubens hat sich nicht nur in den Städten ausgebreitet, sondern auch in den Dörfern und auf dem Land. Plinius, Gouverneur von Bithynien, an den Kaiser Trajan, etwa 111 nach Christus. Später, so kann man es nachlesen bei Plinius, stellte er fest, viele der heidnischen Tempel seien nahezu verlassen. Sie hatten keine Besucher mehr. Es war eine Jüngerschaftsrevolution eingetreten. So viele Leute bekehrten sich, der Tempelbesuch hörte auf und die Leute gingen in Gottesdienste, folgten Jesus nach und verkündigten wieder die gute Nachricht. Und das römische Imperium wurde erschüttert bis in die tiefsten Grundfesten hinein und eine Gesellschaft wurde verändert. Das Evangelium wurde angenommen von Reichen, von Armen, von Jungen, von Alten, auf dem Land, in der Stadt. In jedem Winkel, in jedem Bezirk trugen die Jünger das Evangelium von Jesus rein. In jedem Bezirk. Im Jahr 1947 schrieb Tertullian, der frühe Apologet der Kirche, an die damaligen Machthaber des Römischen Reiches über die Ausbreitung der Jünger. Also da war wohl die Bedrohung, man Einhalt gebieten und so weiter. Und dieser Tertullian, ja, er schreibt eigentlich sehr frech, wenn du das so anhörst. Wir sind zwar von gestern, da schreibt er der römischen Regierung, den Machthabern, wir sind zwar von gestern, doch haben wir alle Räume erfüllt, die euch gehören. Die Städte, die Inseln, die Burgen, die Märkte, Zollstationen, selbst die Militärstützpunkte, die Stämme, die Stadträte, den Kaiserpalast, den Senat und die Geschäftswelt. Wir haben euch nichts übrig gelassen als eure Tempel. Welch eine Veränderung der Gesellschaft. Welch eine Veränderung. Aber weil die Gläubigen hingingen zu jedermann, zu jeder Frau, um die gute Nachricht weiterzutragen. Und sie haben etwas gelernt. Oder die erste Gemeinde lebt etwas anders. Wir leben ja mehr so, komm in die Gemeinde. Auch das Go-Team, wenn wir gehen, oder Straßenkirche, Evangelisation insgesamt in Deutschland, das geht doch in der Regel so, kommt in unsere Gemeinde, kommt. Aber Jesus hat nie gesagt, geht und sagt den Leuten, dass sie kommen sollen, sondern geht ihr zu ihnen hin. Und überall, wenn ich lese, wo Erweckung geschieht, dann stelle ich fest, und wo Gesellschaft verändert wird. Ich meine nicht so, da ist irgendwo Heiliggeistausgießung und für ein paar Monate fliegen ein paar Millionen Christen dorthin, tun Buße und lassen sich dort die Salbung transportieren, kommen dann nach Deutschland zurück und sind genauso unmotiviert und unproduktiv, wie sie vorher waren. Das Einzige, was sie haben viel Geld verschleudert für diese Reisen, statt in dieser Zeit die gute Nachricht zu verbreiten. Wir können unsere Gesellschaft beeinflussen und wir können sie verändern. Ein Geschichtsschreiber sagte, das ist auch schlecht zu lesen, da sehe ich gerade, die übergroße Mehrheit derer, die zum Glauben kamen, Tausende und Abertausende, wurden für Christus gewonnen durch das Zeugnis sehr junger Christen. Also junger Christen, das heißt Christen, die jung im Glauben waren. Die begeistert waren von dem Glauben, den sie gerade erst gefunden hatten. Dieser Prozess, neue Gläubige zu gewinnen und sie zu Zeugen auszubilden, die andere gewinnen, die wiederum anderen Zeugnis geben, wiederholte sich wieder und wieder und erreichte die entferntesten Ecken des Römischen Reiches. Weil die Christen unterwegs waren. Ich wünsche mir, wenn wir auch jetzt eine Veränderung erfahren in Bezug auch auf unseren weiteren Weg, wenn wir hier aus diesen Räumen ausziehen. Ich wünsche mir, dass diese Gemeindegründungsarbeit in Ahalgen, dass sie ganz Ahalgen beeinflusst und verändert. Jeder in Ahalgen muss wissen, dass Jesus lebt, dass er der Retter ist. Die Citykirche Darmstadt, wenn sie für sich das Recht beansprucht, den Namen beansprucht, Kirche in der City zu sein, dann muss diese Citykirche diese Innenstadt beeinflussen und verändern. Dann muss sie alles dafür tun, alle oder jeder Einzelne sein Zeugnis leben, dass man schließlich in allen Restaurants, Büros, Geschäften und Kneipen anfängt, über Jesus zu reden. Das heißt, wenn ihr nach dem Gottesdienst in Havanna geht, dann geht man dort nicht nur hin, um einen Drink zu nehmen. Wir haben uns ja einen Feierabend verdient oder wie auch immer. Ich habe euch schon mal gesagt, wenn ihr in solche Dinge geht, und ich finde es gut, wenn man hingeht, dann wäre es gut, vielleicht auch mal eine Gitarre mitzunehmen und im Havanna zu fragen, hey, können wir mal eine Runde hier singen? Denn ich habe beobachtet, dass die normalen Studenten der Uni, die kommen in die Kneipen rein und sie gehen und sie singen und ein anderer geht mit dem Hut und sammelt dabei Geld ein. Ja, musst nicht unbedingt Geld einsammeln, aber wenn es dir hilft, als Stütze, wie auch immer. Aber versteh, aber wir setzen uns in so Lokalitäten, die Leute kriegen nicht mal mit, dass wir Christen sind. Die kriegen gar nicht mit, dass wir zu Jesus gehören. Wir sitzen da drin, wie jeder Ungläubige. Verstehst du? Das ist nicht Einfluss nehmen. Beeinflusse. Sprich mit den Leuten über Jesus. Frage, ob du einen Song singen kannst. Sag, du wirst heute keine Kollekte einsammeln. Geht ohne Kollekte. Aber fange an, das Evangelium reinzutragen. Und ich finde, ich bedauere es ja zutiefst, dass ich als junger Mensch ein bisschen faul war, Gitarre spielen zu lernen. Aber ich finde es so genial und toll, in eine Kneipe zu gehen und dem Wirt zu sagen, hey, wir würden euch gerne mal hier ein Ständchen bringen. Und dann fängst du an zu singen vielleicht. Zum Beispiel, gibt andere Ideen, frage den Herrn. Und dann fängst du an zu singen und dann sagst, und dann werden Leute lästern im Lokal. Und andere, das beeindruckt dich aber gar nicht. Du gehst hin und sagst, würde mich gern mit ihnen darüber unterhalten. Dann setzt du dich zu dem, der da gerade sein Bierchen schlürft, an den Tisch und fängst an, mit ihm über Jesus zu reden. Es gibt viele Varianten. Das Evangelium zu den Menschen zu tragen. Dorthin zu gehen, wo sie sind. Viele sagen, Kneipe ist nicht mein Ding. Unsere Altenheime sind überfüllt mit Menschen, die vor sich hindämmern und hindösen und niemanden haben, der sich um sie kümmert. Niemanden haben. Geh hin und frage, ob du die Alten spazieren fahren kannst. Frage, ob du ihnen was vorlesen kannst. Dann nimmst du ein gutes christliches Buch. Wir haben nicht fromme Bücher, aber gute Bücher, die diesen Menschen helfen, interessiert, neugierig zu werden in Bezug auf Jesus. Menschen, die sagen, ja, ich will mehr wissen. Und du wirst merken, die Leute werden ganz schnell sagen, bete mit mir. Ich höre es immer wieder von Pflegepersonal, Altenpfleger, Krankenschwestern, die sehr eingeengt sind, auch in ihrer Zeit. Und wenn sie dann mit den Menschen sprechen, dann beten sie, dann haben die Menschen es gerne, dass sie mit ihnen beten. Als ich im Krankenhaus gearbeitet habe nach meinem Studium, dann habe ich natürlich ein Hauptziel gehabt. Ich möchte in diesem Krankenhaus nicht nur mein Geld verdienen, ich möchte vor allem Einfluss gewinnen und ich möchte den kranken Menschen in diesem Krankenhaus dienen. Und ich weiß, ich war einer, also es waren über 40 Bewerber für diesen Job als Hilfspfleger. Ich habe aber keine Pflegeausbildung. Ja, ich war im früheren Leben Pflegel, aber kein Pfleger. Ja, aber Hilfspfleger. Und dann rief mich die Leiterin des Krankenhauses an und sagte, Herr Ericke, Wir haben über 40 Bewerber, qualifizierte Leute, Leute, die eine Ausbildung darin haben. Sie haben das alles nicht, aber irgendwie wollen wir uns im Krankenhaus dafür entscheiden und sie einstellen. Dann habe ich gesagt, okay, finde ich gut. Ich hatte ja auch gebetet, dass ich den Job kriege. Aber gut, dann hat sie, wir haben nur ein Problem im Krankenhaus. Sie sind Pfingstler. Und Pfingstler missionieren so viel. Das war noch mal früher. Tun sie heute nicht mehr. Heute sitzen sie bequem, lässig zu Hause rum, während die Welt verloren geht. Aber damals hatten wir noch den Ruf als Pfingstler, wir würden sie gerne einstellen, aber sie dürfen nicht evangelisieren in unserem Haus. Dann sage ich, okay, aber wenn Leute doch Gespräch wünschen oder Gebet wünschen, wenn die Leute es von ihnen wünschen, können sie es tun. Also da gibt es viele Leitungsmöglichkeiten, dass jemand was von dir will. Und die Leute wollten ständig was von mir. Jeden Tag fast habe ich mit Menschen gebetet. Jeden Tag, wenn ich dann, ich war innerbetrieblicher Krankentransporteur. Wenn ich mal gerade kein Krankentransport war, hatte ich eigentlich viel Leerlauf auch. Und dann bin ich in ein Zimmer und begrüßt. Ich war ja immer im weißen Dress angezogen und dann ihre, Herr Doktor, kommen Sie, wir haben noch mal eine Frage in Bezug auf Gott und diese Dinge und was wir schon mal angesprochen haben. Weiß ist in Deutschland Herr Doktor, ne? Dass du ein Müller sein kannst, der gerade vom Mehlmann seinen Mehltopf zurückkommt. Na gut, wie auch immer. Also auf jeden Fall viel mit Menschen gesprochen, ständig mit Menschen gesprochen, ständig mit ihnen gebetet. Gläubige, die da alleine waren, um die sich keiner kümmerte, keine Gemeinde, kein Pastor. Für die war ich so etwas wie so ein Rettungsanker, so eine Oase, so ein Punkt, wo sie sagten, hier kann ich mal klagen, hier kann ich auch mal weinen, hier kann ich auch mal sagen, mir geht's heute wirklich schlecht. Herr Erike, können Sie für mich beten? Und dann hast du gebetet. Verstehst du, wir sind zu einem bestimmten Zweck da. Liebe macht erfinderisch und Menschen fragen dich. Und wenn ich die Menschen in den OP schob, und ich, das war jeden Tag, dass Leute sagen, und sag ich, haben Sie Angst? Wie empfinden Sie jetzt, wenn Sie rein? Ja, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Dann habe ich gesagt, ich glaube an Gott. Und ich glaube, dass er uns bewahren kann und dass er hilft. Dann haben wir vor dem OP-Tür miteinander gesprochen. Und wenn Sie möchten, bete ich für Sie und Gott wird Sie schützen. Oh, das würden Sie tun? Ja, das würde ich tun. Und dann haben wir da gebetet vor der OP-Tür. Und dann haben wir Sie reingeschoben. Und dann, wenn ich Sie abholte und wieder in Ihr Zimmer brachte, und dann sagten Sie, vielen Dank für das Gebet. Es hat mich so beruhigt. Es hat mich so getröstet. Auf einmal fühlte ich mich sicher. Auf einmal fühlte ich mich geborgen. Hey Leute, wir sind da, um Einfluss zu nehmen. Wir sind da, um zu verändern. Gott hat uns berufen, Menschenfischer zu sein. Dazu sind wir berufen. Nicht unsere Bequemlichkeit zu pflegen. So wird man in Darmstadt nicht von uns reden. Wir haben so viele Gemeinden. Wir haben gute Allianzgemeinden in Darmstadt. Und wir haben ein gutes, harmonisches Verhältnis miteinander, zueinander. Aber wir alle, wir hören nicht, auch wenn wir jeden Monat uns treffen, zu Gebet und Bibelaustausch und zu geschäftlicher Besprechung. Keine der Gemeinden kann berichten, inklusive wir. Auch in diesem letzten Monat, Scharen von Menschen kamen und bekehrten sich in unserer Gemeinde. Das hören wir nirgends. Wir hören die Probleme, wir hören, was alles schief geht, wir hören manches, was man gar nicht mehr hören möchte. Wir hören diese, aber wir hören nicht, was eigentlich Geschichte der Bibel ist. Menschen kommen in Scharen. Und wenn wir sagen, vereinzelt kommen sie in unsere Gemeinde. Sie kommen in eine Gemeinde, aber es kommen Leute in unsere Gemeinde. Das kann man nicht tun mit einer Internetpredigt. Wenn die Predigt ins Internet gestellt war, dann ist das ein Teil, wo wir Leute erreichen, wo Leute sich auch daraufhin melden oder auch Veränderungen ihres Lebens erfahren. Aber das ist punktuell geschehen, wenn jemand auf unserer Homepage landet. Aber du bist berufen, an jedem Ort, an jedem Platz, wo du dich bewegst, ein Menschenfischer zu sein. Und ich spreche nicht davon, radikal religiös da irgendwie einen evangelistischen Stil abzuziehen, sondern lebe deinen Glauben im Wandel, im Leben, mit Lebensstil und mit dem Bekenntnis deines Mundes. Erkläre den anderen, an wen du glaubst, wer dich gerettet hat, wer dein Leben wiederhergestellt hat, wer alles neu gemacht hat in deinem Leben. Erkläre es. Und die Menschen werden Veränderung erfahren. Ich werde hier einen Zwischenstopp machen. Ich habe euch aus der Apostelgeschichte gezeigt, wie explosionsartig die Gemeinde wuchs. Und die Gemeinden wuchsen, so muss man es ja sagen. Es erfüllte sich hier buchstäblich, was Jesus gesagt hat, ihr werdet Größeres tun, als ich getan habe. Jesus hat niemals so viele Menschen erreicht, wie so Jüngerschaftsbewegungen, Menschen oder Gemeinden, wie wir es da haben, erreicht, wie sie es getan haben. Sie haben ganze Gebiete durchdrängt. Ganze Gebiete. Und er sagt, ihr werdet Größeres tun. Versteht ihr, wir beziehen alles immer auf das Unevangelistische. Größere Heilungswunder werden wir tun, größere Glaubenswunder werden wir tun, wir werden mehr im Wort der Erkenntnis, im Wort der Weisheit haben. Wir sind, alles ist bei uns so religiös. Aber draußen, die Welt, die verloren geht, wir wissen alle in unserem Kopf, die Welt ist verloren. Aber es scheint, zumindest leben wir so, als hätten wir sie vergessen. Und wir müssen hier unseren Lebensstil ändern. Und du sagst, Mann, ich habe vielen Leuten Zeugnis gegeben. Ich habe vielen von Jesus gesagt. Und es hat nicht gefruchtet. Ich glaube, dass der Herr bewusst das Bild oder dieses Bild auch erst gezeigt hat mit den Netzen. Der Herr sagt, wirf es nochmal aus. Fang es nochmal an. Und dieses Mal werden sich deine Netze füllen. Dieses Mal wirst du Erfolg haben in dem, was du tust. Weil es ist ein Wort des Herrn. Der Herr sagt, geh, wirf es nochmal aus. Wer dein Menschenfische, wirf nochmal die Netze aus. Und du wirst anfangen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Du wirst merken, wie sie sich bekehren. Menschen sehnen sich nach einem Zuhause, nach einer Gemeinde, in der sie zu Hause sein können. Und deshalb brauchen wir viele Orte und viele Plätze auch in einer Stadt, wo sie zu Hause sein können, wo wir nicht Gottesdienst einfach feiern. Hat Gott nie so gedacht, dass wir nur Gottesdienst feiern. Wir haben einen Auftrag, das Reich Gottes in jeden Winkel dieser Welt hineinzutragen. Ich habe euch jetzt aus der Vergangenheit erzählt, Apostelgeschichte. Nächsten Sonntag, oder spätestens übernächsten Sonntag, aber das wird zu lang, wenn ich das nächste machen wir jetzt nicht mehr. Nächsten Sonntag werde ich euch zeigen, oder übernächsten Sonntag werde ich euch zeigen, wie Menschen heute das leben und wie Menschen innerhalb kurzer Zeit alles verändern. Ich habe im Jahr 2001 etwa, ist ein Missionar von einer Missionsgesellschaft ausgeschickt worden. Und die Vision, die ihm gestellt wurde, war in der asiatischen Welt, die Vision und der Auftrag, den ihm gestellt wurde, in so und so vielen Jahren, also nächster Zeit, 200 Gemeinden zu gründen in diesem asiatischen Gebiet. 200 Gemeinden, also Hausgemeinden, Hauskirchen, weil es ist Verfolgung, es geschieht alles im Untergrund. Dieser Missionar rief nach 3 Monaten seine Missionsgesellschaft an und sagt, was kann ich jetzt tun? Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und der der Leiter im Missionsbüro sagt, mir fiel die Kinnlade runter. Und dann habe ich gesagt, ja, das gibt es nicht. Ich habe ihm gesagt, mach einfach weiter. Dann hat er einfach weitergemacht. Und ein paar Monate später, ich glaube über 1000 Kreise, inzwischen Hauskreise. Und ich habe gesagt, wir wursteln mit 3 und 5 und 10 Hauskreisen rum. Pflegen frommes Fleisch in den Hauskreisen. Betütteln und bemuttern einander. Haben die WW, der hat so blöd geguckt, kannst du mich beten? Ich glaube, ich muss nochmal in Cleansing. Wir sind weit weg vom Jüngerschaftleben. Weit weg. Der hat schon wieder so blöd geguckt. Meine Mutter nervt mich immer, mein Vater ist gemein zu mir. Jetzt brauche ich wieder innere Heilung. Dann bist du 3 Monate ruhig. Ja, der Pastor hat mich geärgert, die Predigt hat mich aufgeregt, jetzt brauche ich auch wieder neue Heilung. Irgendwie brauchen wir immer neue Heilung. Und so, ja. Und wir tun eigentlich nicht, was Jesus gesagt hat. Das Reich Gottes auf dieser Erde auszubreiten. Das Reich Gottes aufzubreiten. Ich werde euch nächste Woche zeigen, wie Menschen das getan haben. Wie Menschen Gesellschaft beeinflusst haben. Ich werde euch eine kurze Geschichte lesen. Dieser Missionar hat in einem Jahr, in 10 Jahren, oder durch seinen Start, durch seinen Anfang, sind in 10 Jahren über 1.700.000 Menschen zum Glauben gekommen. Und er hat in dieser Zeit, ich gucke mal gerade, ob ich die Zahl habe, das ist frisch aktuell, der Bericht ist von 2011. Genau, er hat in 10 Jahren, sind durch diesen Beginn 1.738.143 Menschen zum Glauben gekommen und getauft worden. Und sie haben in diesen 10 Jahren durch diesen Staat 158.993 Hauskirchen gegründet. Und diese Gläubigen dort, sie leben, und die Missionsleute sind hingegangen und haben gesagt, wir glauben das nicht. Sie sind hingefahren und sie haben gesagt, das werden wir überprüfen. Die übertreiben bestimmt, diese Asiaten. Und sie sind hingegangen und haben das alles abgecheckt, sind den Zahlen nachgegangen, haben die Orte besucht, viele Orte besucht, und sie haben festgestellt, es ist untertrieben, die Berichte betreffen nur die Spitze des Eisberges dieser ganzen Bewegung. Und das in einem Land oder einem Bereich, wo Menschen verfolgt werden, wo sie öffentlich ihren Glauben nicht leben dürfen. Aber sie treffen sich in Kneipen, sie treffen sich in Bahnhöfen, sie treffen sich auf den Straßen, sie treffen sich in Parks, sie treffen sich in Häusern, sie treffen sich, wo immer sie sind. Wenn jemand gläubig wird, dann sagt er, ich bin gläubig geworden, und er geht her und lässt sich trainieren und sagt, ich will andere zu Menschen machen, und gleich fängt er an, wieder andere zu Jüngern zu machen. Man hat 19 Generationen verfolgt. Also das heißt, von 10 Jahren, 19 Enkel, Urenkel, Ururenkel, alle die zum 19 Generationen, die also so weitergemacht haben. Und sie haben festgestellt, sogar bis in die 19. Generation, lehrmäßig sind sie noch so, wie in den Anfängen die Ersten gewesen sind. Das heißt nicht mal eine Verwässerung oder Verdrehung geworden. Und sie gehen eins unter Verfolgung, unter Druck. Und sie gehen und sagen, wir haben einen Auftrag, diese Welt für Christus zu gewinnen. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Das ist unser Auftrag, diese Welt zu beeinflussen, mit dem Evangelium zu durchdrängen und Menschen zu Christus zu führen, damit sie gerettet werden vom ewigen Gericht weg. Und was wir so schön oft besingen, dass unser Herr und Heiland Jesus Christus wirklich eine große Braut kriegt. Viele Menschen in sein Königreich kommen. Wir werden nächste Woche uns das noch anschauen. Was machen sie so? Wie funktioniert das? Und ich denke, dass wir in diesem Umbruch, in den wir jetzt auch hineingehen, uns neu sortieren müssen. Vielleicht sollten wir sogar liebgewonnene Methoden und Arten, vielleicht manches Mal, die wir als erstrangig stellen, zweitrangig stellen. Das müssen wir beten, fragen, was der Herr will. Und da haben wir das zweite Wort gehabt, mit dem Murren auch so. Aber so, das will ich nicht, da kann ich nicht mitgehen, das sehe ich anders. Wir sind schnell dabei, das sehe ich anders. Für mich ist es, wir müssen Anführungsstrichen Beweis erbringen, dass wir tatsächlich, dass die Verlorenen uns nicht egal sind, dass wir sie haben wollen. Wir sagen, Herr, was möchtest du? Was möchtest du? Und wir werden vielleicht manchmal ein liebgewonnenes Steckenpferd ganz einfach wegtun müssen. Und sagen, Schluss, das hat nichts gebracht. Manches Mal ist es in Gemeinden so, wir pflegen tote Babys, versteht ihr? Aber manchmal müssen wir Dinge einfach wegtun. So, nächstes Mal oder übernächstes Mal machen wir weiter. Ich werde euch Dinge zeigen. Und ich denke, wir werden gemeinsam uns da hineinbegeben und sagen, wie können wir diese Stadt erreichen? Wie können wir dieses Land erreichen? Wie können wir das tun? Und der Herr, der interessiert ist, mehr als wir je interessiert sein können, dass sein Reich sich in jedem Winkel unserer Welt ausbreitet, der Herr wird uns leiten und wird uns helfen. Amen. Wir werden die Netze nochmal auswerfen und wir werden sie einziehen. Aber es wird nicht anders gehen, als dass jeder von uns persönlicher Menschenfischer wird. All diese Gemeindebewegungen wachsen, weil jeder Gläubige ein Menschenfischer ist. Jeder Gläubige ist aktiv ein Menschenfischer. Deshalb wachsen sie. Deshalb wachsen sie. Und sie erleben, sie bleiben im Wort. Nämlich der Herr sagt, geht hin und macht Menschen zu Jüngern. Sie bleiben im Wort, sie erleben tatsächlich, die Leute bekehren sich. Sie kommen, diese Wahrheit, die Jesus gesagt hat, dass wir noch Größeres tun, ist wahr. Und sie gehen her und diese Wahrheit macht sie frei, obwohl sie verfolgt werden, eingesperrt werden, auch gefoltert werden, stoppt sie das nicht. Wenn sie eingesperrt werden, dann machen sie im Gefängnis weiter und gründen dort eine Gefängnishausgemeinde. Sie sind nicht zu bremsen, weil sie nehmen ernst, was ihr Meister gesagt hat. Ich habe euch berufen, meine Schüler zu sein, dass ihr tut, was ich getan habe. Wie mich der Vater gesandt hat in die Welt, so sende ich euch. Jesus war ein Missionar, der durch die Städte und Dörfer zog und jeden zu erreichen versuchte, der sich erreichen ließ. Das ist unser Job. Und den wollen wir tun. Und ich glaube, dass der Herr dieses Bild, sie wussten ja nicht, worüber ich predige, die Leute, dass man sagt, Mensch, hätten sie ein gutes Bild zurechtlegen können. Der Herr sagt, wirf nochmal die Netze aus. Fang doch mal an, ein persönlicher Evangelist zu sein, ein Zeuge Jesu zu sein. Und du wirst merken, wenn du diesmal das Netz einziehst, da werden Fische drin sein. Da werden Menschen drin sein, die gerettet werden zum ewigen Leben. Und das Reich Gottes wird sich ausweiten. Ich wünsche mir, dass in jeder Kneipe, in jedem Restaurant in Darmstadt man von Jesus spricht. Dass man von Jesus redet. Aber wie sollen die Menschen von Jesus reden, wenn wir nicht von ihm reden? Wenn sie nicht merken, dass wir als Christen im Restaurant sitzen, wir reden nicht von Jesus, sie hören es nicht. Wir sagen, ganz Darmstadt soll von Jesus reden. Da müssen wir anfangen, von Jesus zu reden. Hallo? Da müssen wir anfangen zu reden. Weil wenn wir nicht reden, warum werden sie reden? Sie hören, wissen ja gar nicht, dann werden sie ihr Zeug weiterreden. Aber wir bringen die gute Nachricht. Amen? Und ich sage, sei ermutigt. Sei ermutigt. Gott ist mit uns. Menschenfischer zu sein, ist Gottes Haupt- und Lieblingsjob. Das liebt er. Und er sagt, mit solchen bin ich da. Übrigens haben diese Leute die Verheißung, geht hin bis an die Enden der Erde und verkündigt das Evangelium. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Waldemar Sada, bis ans Ende der Welt. Waldemar Sadatschuk sagte mal bei uns im Unterricht, er sagt, wisst ihr, diese Verheißung gilt nur für die Leute, die gehen. Wer in seinem Wohnzimmer sitzt, hat nicht Anspruch auf diese Verheißung. Er sagt, nur die gehen, die haben Anspruch auf diese Verheißung. Die anderen brauchen es ja nicht, die sitzen ja zu Hause. Aber die, die gehen, für denen gilt diese Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Okay. Vater, ich danke dir. Ich gebe dir alle Ehre. Herr, wir sind vor neuen Herausforderungen. Und ich freue mich drauf, Herr. Und ich bin überzeugt, Herr, wenn wir dir hier folgen und Menschenfischer werden, dass wir das Antlitz dieser Stadt verändern werden. Wir werden auch das Antlitz unserer Nation verändern. Denn du hast gesagt, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, dass sie wieder beten, mein Angesicht suchen und sich von ihren eigenen Wegen abkehren, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Herr, wir kommen und wir sagen, wir verlassen unsere eigenen Wege. Und wir gehen wieder und entscheiden uns, auf deine Wege zu gehen. Und wir werden gemäß auch deines Wortes erleben, wie unser Land heil wird. Wir werden beten, mit dir zusammengehen, dir nachfolgen, wo du hingehst, unsere Wege verlassen und du wirst das Land heilen. Danke, Herr, ich gebe dir die Ehre. Amen. Danke, Jesus.